Ja, mein Name wurde schon genannt, Susanne Spitzauer. Ich bin ebenfalls eine der Mitgesellschafterinnen von Labors.at. Es gab aber sozusagen auch ein Leben vor Labors.at und das habe ich im Zentrallabor im Allgemeinen Krankenhaus an der Universitätsklinik verbracht, und habe dort sehr viel Zeit mit Allergiediagnostik zugebracht und möchte jetzt vielleicht ganz kurz die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte für Sie in der allgemeinmedizinischen Praxis zusammenfassen. Allergie, diesen Ausdruck hat Clemens von Birquet geprägt, und zwar im Jahr 1906 setzt sich zusammen aus Allos, anders verändert, und Ergos, Arbeit. Das heißt, das, was er gemeint hat, ist eine veränderte Reaktivität des Immunsystems auf per se nicht schädliche Substanzen. Das entspricht eigentlich so ziemlich dem, was der Patient vielleicht auch meint, wenn er sagt, ich bin allergisch, nämlich ich vertrage irgendetwas nicht, was für andere Leute unproblematisch ist. In weiterer Folge, im Jahr 1963, hat man diese Allergie in verschiedene Überempfindlichkeitsreaktionen eingeteilt. Zunächst den Typ 1, hier spielen IgE-Antikörper eine Rolle. Der Typ 2, die zytotoxische Reaktion, die über IgG und IgM-Antikörper vermittelt wird. Typ 3, Immunkomplexreaktionen, die über IgG-Antikörper vermittelt werden. Und Typ 4, die zelluläre Immunreaktion. Bei meinem Vortrag geht es jetzt in erster Linie um den Typ 1, das heißt die IgE-vermittelte Reaktion. Das ist das, wo man sozusagen auch sinnvoll die Labordiagnostik einsetzen kann. Wenn wir schauen, welche Mechanismen hier beteiligt sind, dann beginnt beim Typ 1 der erste Schritt mit der sogenannten Sensibilisierung. Das heißt, ein Allergen kommt, dringt ein, wird von einer antigenpräsentierenden Zelle sozusagen aufgenommen, und es erfolgt dann über T-Helferzellen und B-Zellen die Produktion von Immunglobulin E. Beim zweiten Kontakt, wenn dieses Allergen sozusagen wiederkommt, werden diese IgE-Antikörper, die mittlerweile dann an Mastzellen gebunden sind, kreuzvernetzt über das Allergen, und die Mastzelle platzt und setzt dann Mediatoren frei, die zu einer Entzündungsreaktion führen. Und je nachdem, wo sich also diese Entzündungsreaktion jetzt abspielt, sei es bei den Augen, in der Lunge, im Magen-Darm-Trakt, auf der Haut oder ganz generell an der glatten Muskulatur, kommt es eben zu unterschiedlichen Symptomen, nämlich im Sinne einer Konjunktivitis, Rhinitis bis zum Asthma bronchiale, sozusagen oben. Dann beim Allergien machen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Die atopische Dermatitis ist zum Teil auch IgE vermittelt. Und im schlimmsten Fall kann es zu einem anaphylaktischen Schock kommen, der sozusagen den gesamten Organismus betrifft und eine wirklich schwerwiegende, manchmal auch tödliche Form der Allergie ist. Gut, wir reden über Typ-1-Allergien. Was ist das Charakteristische bei der Typ-1-Allergie? Es ist eine Reaktion vom Soforttyp. Das heißt, die Reaktion tritt innerhalb von wenigen Minuten, in etwa 20 Minuten ein, nachdem das Allergen sozusagen aufgetreten ist und von den IgE-Antikörpern gebunden wurde. Das heißt, wenn jemand sagt, gestern habe ich, die Katze meiner Großmutter gestreichelt und heute habe ich ein Problem, dann ist es vermutlich nicht die Katze, weil das müsste eigentlich viel schneller bemerken. Immunglobulin E, das ist also jener Antikörper, um den es hier geht und den wir dann letztendlich in der Labordiagnostik auch messen können, wurde vor fast 100 Jahren, also 1921, zum ersten Mal als Serumfaktor beschrieben, bei einem Experiment, das mich also immer sehr fasziniert hat. Es wird als Brausnitz-Küstenreaktion beschrieben. Dazu muss man wissen, der Herr Dr. Brausnitz hatte eine Pollenallergie und sein Assistent, der Herr Küstner, hatte eine Fischallergie. Und sie haben also in einem hehren Selbstversuch ausgetestet, was jetzt sozusagen, wie solche Allergien vermittelt werden können. Und der Brausnitz hat dem Küstner Blut abgenommen, hat es zentrifugiert, hat sich dieses Serum unter die Haut gespritzt und hat sich dann in weiterer Folge mit einem Fischextrakt ebenfalls nochmal unter die Haut gespritzt und konnte damit bei sich eine allergische Reaktion gegen Fisch hervorrufen. Das war also eine bahnbrechende Erkenntnis bei der Allergieforschung. Man ist von der Methode allerdings dann wieder abgekommen, weil durch das Initiieren von Serum von anderen Personen können natürlich auch andere Komplikationen auftreten und nicht nur Allergien. 1923 wurde dieser Serumfaktor dann von Coker und Grof als Reagin beschrieben. Und im Jahr 1967, das war ja noch eine Zeit, da gab es noch kein E-Mail, kein Internet, kein Fax, haben an zwei völlig verschiedenen Orten der Welt, einmal das Ehepaar Ishizaka in Japan und einmal die Herren Johansen und Bennich in Schweden, relativ zeitgleich das IgE sozusagen gefunden. Johansen und Bennich haben es also nicht nur dabei bewenden lassen, dass sie also IgE entdeckt haben. Sie haben auch gleich noch Tests etabliert, die immer noch die Basis unserer heutigen Testmethoden sind. Und zwar die Labortests Prist und Rast. Ich habe das deswegen hier auch angeführt, damit man endlich mal weiß, was hinter diesen Abkürzungen steht. Prist steht für die Bestimmung des Gesamt-IgEs. Das ist der sogenannte PEPA-Radioimmunosorbent-Test. Und der Rast für die Bestimmung von spezifischem IgE. Das ist der Radioallergosorbent-Test oder heute im CAP-System verwendet. Warum hat man damals das eigentlich alles mit radioaktiven Methoden gemacht? Schlicht und ergreifend deswegen, weil das IgE in deutlich geringerer Konzentration im Serum vorhanden ist als zum Beispiel IgG. So, jetzt schauen wir mal Bestimmung von Gesamt-IgE. Das ist sozusagen der obere Teil hier. Wie funktioniert das? Im Prinzip wird auf einen Träger, zum Beispiel ein Zellulose-Scheibchen, ein Anti-IgE-Antikörper angebracht, dann wird mit dem Serum des Patienten inkubiert. Die IgEs, die sich im Serum befinden, werden gebunden und mit einem weiteren, diesmal allerdings radioaktiv markierten Anti-IgE-Antikörper, werden diese gebundenen IgEs des Patienten nachgewiesen und können auch quantifiziert werden. Was gibt es für Indikationen zur Bestimmung von Gesamt-IgE? Im Zusammenhang mit der Allergie ist es so, dass ein hohes IgE immer als Hinweis zum Vorliegen einer atopischen Disposition angesehen wird. Und wenn man spezifisches IgE bestimmt, ist es auch immer ganz gut zu wissen, wie viel Gesamt-IgE hat der Patient, damit man das sozusagen interpretieren kann. Es ist ein Unterschied, ob jemand 1000 Gesamt-IgE hat und dann vielleicht eine Rastklasse 1 beim spezifischen IgE oder ob jemand 100 Gesamt-IgE hat und eine Rastklasse 2 beim spezifischen. Das ist halt dann einfach ein anderes Verhältnis. Was man allerdings bedenken muss, ist, dass das hohe IgE für die Atopie nicht beweisend ist und ein niedriges IgE eine Atopie auch nicht ausschließt. Ein normales Gesamt-IgE kann man nicht dafür verwenden, zu sagen, es gibt keine spezifische Sensibilisierung. Man kann es aber auch nicht zum Nachweis verwenden. Und was vielleicht heute bemerkenswert ist, ist, dass es gibt ja diese Anti-IgE-Therapien für jene Patienten, die also sehr schwere Allergieformen haben und hohe IgE-Spiegel. Da ändert sich natürlich unter der Therapie der Gesamt-IgE-Wert. Es gibt aber derzeit keine Routinebestimmung, wo man sozusagen nur mehr das freie IgE bestimmen könnte. Wir bestimmen immer Gesamt-IgE. Gut, der zweite Test, den wir uns widmen, ist diese Bestimmung des spezifischen IgEs. Das funktioniert im Prinzip sehr ähnlich, nur bringen wir diesmal auf diesen Zellulose-Scheibchen nicht das Anti-IgE auf, sondern ein Allergen, eigentlich eher eine Allergenquelle oder einen Extrakt, den wir aus einer Allergenquelle gewonnen haben. Wir inkubieren dann wieder mit dem Serum des Patienten und wenn der Patient jetzt IgE-Antikörper gegen einen Bestandteil aus dieser Allergenquelle hat, dann werden die gebunden und können nachher über den markierten Anti-IgE-Antikörper wieder nachgewiesen werden. Das ist sozusagen der RAST, das spezifische IgE. Wann ist es empfohlen, das zu bestimmen? Zum einen, wenn man zum Beispiel keine Hauttestung durchführen möchte oder kann, weil sie schwierig oder nicht möglich ist, wenn man dem Patienten sozusagen diese Belastung nicht zumuten kann, bei Schwangeren oder wenn manche Menschen sind ja so großflächig tätowiert, da kann man das Ergebnis dann nicht so wirklich beurteilen. Es gibt auch Personen, die von vornherein einen Dermographismus haben. Auch hier kann das Ergebnis nicht beurteilt werden. Manchmal bei Säuglingen und kleinen Kindern möchte man sozusagen den Hauttest ersparen. Und wenn der Patient vergessen hat, vor der Hauttestung die 3 Tage lang sein Antihistaminikum wegzulassen, weil wenn er ein Antihistaminikum einnimmt, dann kann ich es eigentlich nachher nicht wirklich beurteilen. Last not least gibt es aber auch Allergene, die für einen Hauttest schlicht und ergreifend nicht verfügbar sind. Da bleibt einem dann nichts anderes übrig, als das sozusagen in vitro im Labor zu bestimmen. Manchmal ist der Hauttest auch einfach zu gefährlich. Es gibt hochgradige Sensibilisierungen bei den Patienten, zum Beispiel gerade bei den Insektengiftallergien, wo die Gefahr ist, dass es zu einem anaphylaktischen Schock kommen kann. Und wenn es eine Diskrepanz zwischen dem Hauttest und der Anamnese gibt, kann man auch ein spezifisches IgE anfordern, um zu schauen, was steht hier wirklich dahinter. Genauso, wenn man eben den Sensibilisierungsgrad abschätzen möchte, beziehungsweise bevor man eine spezifische Immuntherapie andenkt oder beginnt, um einmal nachzuschauen, mit welchen Allergenen reagiert denn der Patient jetzt wirklich. Gut. Wie ist jetzt der Stellenwert des spezifischen IgEs? Also wir machen den Test und wir haben jetzt eine RAS-Klasse 2 gegen Birkenpollen. Was sagt uns das jetzt? Im ersten Moment eigentlich nichts, weil es zeigt lediglich einmal eine Sensibilisierung an. Das heißt, ein positiver Laborbefund ist nicht gleichzusetzen mit einer vorhandenen Allergie. Wir schauen einmal, was verwenden wir für Extrakte bei der Bestimmung des Allergens. Das sind in erster Linie Allergenquellen, wie zum Beispiel Birken, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilze und so weiter. Man kann aber jetzt mittlerweile auch schon einzelne Allergenkomponenten verwenden. Das geht eben nur bei der Laborbestimmung, beim spezifischen IgE, für diese rekombinanten Hauptallergene, Nebenallergene, kreuzreaktiven Allergene gibt es im Prinzip keine Hauttests. Was man auch dazu sagen sollte oder bedenken sollte, man muss nicht immer alles machen. Im Prinzip ist das Serum-IgE-Bestimmung und der Hauttest in der Allergiediagnostik an sich gleichwertig. Wie schaut jetzt so ein Hauttest aus? Das ist jetzt nicht die Domäne sozusagen des Labors, aber das kann man natürlich machen. Das heißt, Sie tropfen im Prinzip auf der Haut des Patienten die einzelnen Extrakte auf und natürlich die Positivkontrolle mit Histamin. Eine Negativkontrolle gibt es auch, die haben wir da aber nicht so gut hergebracht. Dann haben wir hier Gesamtextrakte von Hasel, Gräsern, Birke, Beifuß, Katze und Hund und dann sticht man mit einer Lanzette so ein bisschen hinein, deswegen heißt das auch Prick-Test, ja? Und dann können Sie die positive Reaktion ablesen. Gut, was ist jetzt sozusagen das, was da Allgemeinmedizin in der Praxis eigentlich tun kann im Hinblick auf Allergiediagnostik, vielleicht verglichen mit Allergiezentren, die ja darauf spezialisiert sind? Ganz wichtig, eine exakte Anamnese, dann eben Durchführung eines Hauttests, wenn Sie das machen wollen, aber jedenfalls können Sie Labortests anfordern, um zu schauen, gegen welche Allergene hat der Patient jetzt seine IgE-Antikörper. Im Allergiezentrum wird vom Prinzip her auch nichts anderes gemacht. Die haben allerdings ein größeres Spektrum an unterschiedlichen Hauttests zur Verfügung und die Labortests sind nach demselben Prinzip. Da geht es auch darum, was kann die Allergenquelle, das auslösende Allergen sein. Die Allergiezentren können darüber hinaus dann auch noch Provokationstests durchführen. Das würde ich jetzt in der allgemeinen medizinischen Praxis dann eher nicht empfehlen, so eine Provokation zu machen, weil da brauchen Sie dann halt auch das entsprechende intensivmedizinische Setting, falls der Patient einen anaphylaktischen Schock bekommt. Es muss aber auch nicht sein. Ich denke, man kommt auch mit den üblichen Methoden ganz gut ans Ziel. Der fachliche Hintergrund unserer gesamten Diagnostik, habe ich jetzt hier nur zusammengefasst, basiert auf Leitlinien. Wir gehen die jetzt nicht im Einzelnen durch, keine Angst, die von den allergologischen Fachgesellschaften der Deutschen, der Österreicher und der Schweizer zusammengestellt wurden. Ich habe das hier nur beigefügt, das kann man sich bei Gelegenheit anschauen, das ist ganz, ganz interessant. Was haben wir noch quasi als Vorgabe in der allgemeinmedizinischen Praxis? Der Labortest ist eine Kassenleistung. Und wie man sieht, ist es, sagen wir, eher eingeschränkt, was die Sozialversicherungen hier zu refundieren bereit sind. Da haben wir mal die Gesundheitskasse. Hier können Sie 3 Gruppen und 5 Einzelallergene pro Quartal anfordern und das wird dann refundiert. Bei den kleinen Kassen, BVAEB und KFA, können Sie eine Gruppe und 2 Einzelallergene pro Einsendung anfordern. Und bei der SVS müssen Sie dann entscheiden, ob Sie entweder die Gruppe oder 2 Einzelallergene anfordern wollen. Also mit diesem Repertoire kommt man nicht sehr weit, da muss man dann schon eine extrem gute Anamnese machen, um sozusagen so eine Punktlandung hinzulegen. Wir haben uns bei Labors.at mit uns und unseren Zuweisern, sage ich mal, darauf geeinigt, dass wir 10 Anforderungen pro Einsendung akzeptieren und tolerieren, auch wenn wir nicht alles verrechnen können. Und es ist egal, ob Sie jetzt einen Mix anfordern, ob Sie eine einzelne Allergenquelle anfordern oder ein rekombinantes Allergen. Und auch, ob es jetzt ÖGK oder eine kleine Kasse ist, ist auch egal. Und ich sage das deswegen, weil viele Kollegen der Meinung sind, es macht ja nichts, wenn Sie mehr anfordern, weil das, was Sie sozusagen über die Kassenleistung hinaus anfordern, soll das Labor denn quasi dem Patienten privat in Rechnung stellen. Da möchte ich nur darauf hinweisen, das geht nicht, weil entweder der Fall ist sozusagen eine Kassenleistung oder es ist eine reine Privatleistung. Also da müsste man sich dann entscheiden. Gut. Was macht man jetzt sinnvollerweise in der Allgemeinpraxis? Das Allerwichtigste ist die korrekt durchgeführte Anamnese. Und das ist jetzt etwas, wo ich glaube, dass der Allgemeinmediziner im Gegensatz zum Allergiezentrum wirklich im Vorteil ist. Sie sind diejenigen, die den Patienten, die Patientin am allerbesten kennen. Sie wissen über den familiären Background. Es gibt ja die allergische Disposition als solche, wird ja an sich vererbt, nicht die Allergie selber, also nicht wenn der Vater schon eine Penicillinallergie hatte, muss der Sohn auch eine haben. Aber sozusagen die Disposition, die Neigung dazu wird schon vererbt. Sie wissen, welche Medikamente Ihre Patienten bekommen. Und können dann, je nachdem wie die Antwort halt auf diese Fragen, wann welche Symptome oder der Patient sagt, immer wenn ich, weiß ich nicht, einen Apfel esse, bekomme ich nachher Kribbeln im Mund, solche Dinge, können Sie dann ziemlich gezielt die entsprechenden In-vitro-Tests anfordern im Labor beziehungsweise einen Hauttest machen. Welche Allergene, welche Allergenquellen gibt es? Es gibt also unglaublich viele Allergenquellen. Es sind mehr als 200 Allergenquellen beschrieben. Aber auch bei der Allergie muss man ganz ehrlich sagen, man soll immer daran denken, die häufigen Dinge sind häufig und die seltenen Dinge sind selten. Die allermeisten Allergien inhalativ, saisonal werden ausgelöst durch Pollen, entweder Gräser, Bäume oder Unkrautpollen. Bei den ganzjährig inhalativen Allergien sind es in erster Linie die Hausstaubmilben, die Tierhaare oder die Schimmelpilze. Nahrungsmittel kommen am häufigsten vor, Allergien gegen Milch und Ei und Nüsse, im höheren Lebensalter dann Gemüse, Obst, Gewürze und Fisch. Bei den Insektengiftallergien geht es in erster Linie um die Biene und die Wespe. Und bei den Medikamenten muss man halt einfach dann anamnestisch erheben, mit welchem Medikament ein Problem aufgetreten ist. An sich wurden für die Diagnostik immer sogenannte Gesamtextrakte verwendet. Die werden aus allen möglichen Allergenquellen hergestellt, wie eben zum Beispiel Pollen, Milben, Tierhaare, Schimmelpilze. Diese Allergenquellen enthalten Allergene, sie enthalten aber auch nicht allergene Komponenten und sie können unter Umständen auch Kontaminationen enthalten. Zum Beispiel wurde mehrfach wissenschaftlich beschrieben, dass in den Tierhaarextrakten durchaus auch Hausstaubmilbenkomponenten zu finden sind, das heißt eine Verunreinigung. Es hat aufgrund dieser Extraktionsverfahren auch immer Probleme gegeben mit der Standardisierung des Allergengehalts und mit der Stabilität der Allergene als solche. Ich wollte das am Beispiel des Lischgrases noch einmal ein bisschen veranschaulichen. Also wenn Sie einen Extrakt aus dem Lischgras machen und den auf einem Gel auftrennen und mit Komasi Blue färben, dann sehen Sie hier diesen Extrakt und da sieht man, dass halt doch deutlich mehr drinnen ist, als dann, wenn man weiter daran arbeitet und einzelne Allergenkomponenten herausarbeitet, als jene Teile, gegen die der Patient dann wirklich allergisch ist. Diese Standardisierung, diese Forschung in der Richtung hat dazu geführt, dass man heute weiß, dass in jeder Allergenquelle Hauptallergene enthalten sind. Das ist wichtig, einerseits, wenn man darüber nachdenkt, eine spezifische Immuntherapie durchzuführen. Die Hauptallergene werden von mehr als 50% der Patienten, die mit diesem Allergen ein Problem haben, erkannt. Im Gegensatz zu den Nebenallergenen, das sind es weniger als 50%. Es ist mittlerweile gelungen, sehr viele speziespezifische Allergenkomponenten zu identifizieren, zum Beispiel das ARA-H2 für die Erdnussallergie. Wenn man eine IgE-Antikörper gegen dieses Allergen messen kann, dann weiß man, dass also die Sensibilisierung über die Erdnuss gelaufen ist und nicht über etwas anderes. Man weiß aber heute auch, dass es relativ viele kreuzreaktive Allergenkomponenten gibt. Das sind dann die Befunde, wo plötzlich alles positiv ist, wenn man den Patienten testet. Da gibt es zum Beispiel die Pathogenesis-related 10 Proteine. Das sind stressinduzierte Proteine, die zum Beispiel bei Baumpollen auftreten, bei der Birke das BETV1. Da finden Sie aber kreuzreaktive Allergenkomponenten auch in Obst, Nüssen und Gemüse. Das kann dazu führen, dass der Patient, wenn er eine Birkenpollenallergie hat und IgE-Antikörper gegen BETV1 hat, ein orales Allergiesyndrom mit Karotte, Kiwi, Sellerie oder auch Haselnüssen ausbildet. Weitere kreuzreaktive Allergenkomponenten sind die Polkalzine. Die Polkalzine sind in sämtlichen Pollenarten enthalten. Das heißt, das sind dann die Gräser und die Bäume und die Unkräuter positiv. In Wahrheit geht es eben um ein kreuzreagierendes Allergen, das in mehreren Allergenquellen vorhanden ist oder dessen Homologe in mehreren Allergenquellen vorhanden sind. Bei den Prophyllinen ist es noch schlimmer. Die sind nicht nur in den Pollen drinnen, sondern auch in den pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und das kann dazu führen, dass Allergiker, die also Prophylline mit dem IgE erkennen, ein orales Allergiesyndrom mit Zitrusfrüchten, Melone, Banane, Tomate ausbilden. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, das sind eigentlich IgE-Antikörper, die gegen den Kohlenhydratanteil von Glykoproteinen gebildet werden. Allergene sind oft Glykoproteine. Die werden als CCD bezeichnet, also Cross-Reactive Carbohydrates, ist auf Englisch. Und das führt dazu, dass die Patienten mit sämtlichen Inhalationen und Nahrungsmittelallergenen Latex- und Insektengift positiv sind. In Wahrheit ist es aber klinisch irrelevant, weil die haben damit an sich kein Problem. Gut, was sollte man jetzt untersuchen? Am besten in welcher Situation? Beginnen wir mal Probleme mit den Atemwegen. Da geht es um die Inhalationsallergene. Da gehört, steht jetzt hier Atemwege, aber im Prinzip gehört auch die Konjunktivitis und die Rhinitis dann dazu. Saisonal sollte getestet werden in der Pollensaison und auch außerhalb der Pollensaison. Das ist beides möglich, ist auch beides gleichwertig. Bei den perennialen Inhalationsallergien bleibt ihnen eh nichts anderes über, weil die Schimmelpilze und die Hausstaubmilbe sind das ganze Jahr über vorhanden. Das heißt, hier kann ohnehin jederzeit getestet werden. Wichtig ist, dass man vor dem Hauttest 3 Tage davor das Antihistaminikum absetzt. Wenn das nicht möglich ist, weil die subjektiven Beschwerden dann zu hoch werden, würde ich empfehlen, auf den Hauttest zu verzichten und vielleicht eher einen Labortest anzufordern. Wichtig ist auch, dass man bei Asthma bronchiale immer einen aktuellen Lungenfunktionstest machen lässt und wenn man an eine Immuntherapie denkt, rechtzeitig einen Kontrolltermin vereinbart. Es dauert die Lieferzeit für die Immuntherapien circa 4 Wochen. Was auch von besonderem Interesse ist, ist, dass man bei den dass man die rekombinanten Allergene der einzelnen Allergenquellen bestimmt, bevor man an eine Immuntherapie denkt. Ich habe es jetzt hier im Einzelnen aufgeführt, möchte es jetzt so nicht durchgehen. Es ist deswegen wichtig, weil das die Hauptallergene sind und die Extrakte, die für die Immuntherapie verwendet werden, auch auf diese Hauptallergene hin standardisiert sind. Das heißt, das ist eigentlich der Hauptbestandteil des Extraktes. Und wenn Ihr Patient damit kein Problem hat, sprich keine IgE-Antikörper gegen diese Hauptbestandteile, dann macht die Immuntherapie vermutlich eher wenig Sinn, wird nicht besonders erfolgreich sein. Gut, Verdauungstrakt Nahrungsmittelallergien, was ist hier sozusagen einmal in erster Linie die Herausforderung? Mal prinzipiell, dass man unterscheidet zwischen unspezifischen Verdauungsbeschwerden und einer Nahrungsmittelallergie. Da kann man schon einmal sagen, eine Allergie ist eben eine IgE-vermittelte Immunreaktion und die tritt dann bei jedem Allergenkontakt auf und nicht nur hin und wieder. Eines möchte ich allerdings erwähnen, oft gibt es Probleme mit Obst oder Gemüse im rohen Zustand. Wenn diese Obstgemüse dann gekocht wird, wird es plötzlich vertragen. Das hängt einfach damit zusammen, dass durch den Kochvorgang eine Denaturierung des Proteins entsteht und die IgE-Antikörper das dann nicht mehr detektieren können. Die pollenassoziierten Kreuzreaktionen haben wir schon erwähnt. Da gibt es also dieses orale Allergiesyndrom, das mit Kribbeln im Mund und Jucken am Gaumen und manchmal geschwollenen Lippen einhergeht. Heute müsste man auch dann denken bei der Anamnese, dass man ein bisschen die Ernährungsgewohnheiten nachfragt. Mit der veganen Ernährung, mit dem Essen von exotischen Früchten und Samen und Nüssen, die eigentlich jetzt nicht unbedingt bei uns heimisch sind, verschiebt sich vielleicht ein bisschen das Spektrum. besonders wichtig ist, dass man die Allergie sozusagen von den Nahrungsmittelunverträglichkeiten, den Intoleranzen unterscheidet. Das geht aber relativ einfach, erstens mal anamnestisch und dann mittels H2-Atemtest, kann man auch im Labor durchführen lassen. Hier kann man eine Laktoseintoleranz oder eine Fructose-Malabsorption erkennen. Eine Histaminintoleranz kann man über die Bestimmung der Thiamin-Aminooxidase herausfinden. Und last not least, an was man auch denken sollte, ist Zöliakie. Das ist keine IgE-vermittelte Erkrankung. Hier spielen also IgA und IgG-Antikörper eine Rolle und ist eine Glutenintoleranz, wo man diese Antikörper aber auch im Labor bestimmen kann. Wenn man schaut, Nahrungsmittelallergien, also wenn man heute sich ein bisschen unterhält, haben ja praktisch alle Menschen Nahrungsmittelallergien oder zumindest die meisten. Das ist nicht richtig. In Wahrheit ist es im Erwachsenenalter ca. 2,5% der Bevölkerung und bei den Kindern ist es deutlich häufiger, wächst sich dann aber eigentlich sozusagen aus, ab dem 6. Lebensjahr geht das dann runter und verschwindet oft in der Pubertät. Man sieht auch vom Spektrum her, dass bei den Kindern die Kuhmilch, das Ei und die Nüsse eine große Rolle spielen. Mit zunehmendem Alter geht es dann quasi, hier beginnen dann die inhalativen Allergene mit den polleninduzierten Nahrungsmittelallergien, mit dem oralen Allergiesyndrom eine Rolle zu spielen. Also das verschiebt sich dann einfach das Spektrum. Immer eine Frage im Zusammenhang mit Nahrungsmittelallergien ist, macht es Sinn, IgG, in Klammer IgG4, zu bestimmen? Also an sich nicht. Dass der menschliche Körper Antikörper gegen ein artfremdes Eiweiß ausbildet, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Es gibt keine Korrelation zu den Typ-1-Reaktionen gegen Nahrungsmittelallergene. Es ist noch niemandem gelungen zu beweisen, dass diese IgG4-Antikörper entweder für eine allergisch-anaphylaktische Reaktion verantwortlich sind oder auf der anderen Seite vielleicht einen blockierenden Effekt haben und eine protektive Wirkung entfalten. Es gibt diverse Food-Scan-Tests, die an sich ohne diagnostische Aussagekraft sind und daher in den Leitlinien auch nicht wirklich empfohlen werden. Es kostet eine Menge Geld und in Wahrheit bildet es quasi den Speiseplan des Patienten ab, die positiven Reaktionen, die man in diesen Tests findet. Gut, machen wir noch einen kurzen Ausflug in Richtung Insektengiftallergie. Hier ist einmal ganz wichtig herauszufinden, worum geht es jetzt hier eigentlich. Ich meine, wenn einen eine Biene oder eine Wespe sticht, ist es an sich normal, dass man dann einen gewissen Schmerz hat, dass der Arm zum Beispiel rot wird und dass sich hier eine Entzündungsreaktion abzeichnet. Das ist jetzt mal ganz wichtig herauszufinden, ist das eine normale Lokalreaktion, ist es eine gesteigerte Lokalreaktion oder geht es wirklich schon in Richtung Anaphylaxie, das heißt, gibt es auch Atembeschwerden, eine Tachykardie, geht das in diese Richtung. Die Austestung ist an sich nicht gleich, nachdem die Biene oder die Wespe zugestochen hat, zu machen, sondern erst 4 bis 6 Wochen nach dem Stichereignis. Hier kann man spezifische IgE-Antikörper gegen Biene und Wespe bestimmen und eventuell auch rekombinante Allergenkomponenten, um dann zu schauen, was jetzt wirklich die Biene oder die Wespe, falls der Patient das nicht wirklich selber sagen kann. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch die Bestimmung der Tryptase, weil die Tryptase an sich, wenn es von Haus aus das basale Niveau relativ hoch ist, anzeigt, dass das jemand ist, der gefährdet ist, wirklich einen anaphylaktischen Schock zu erleiden. Es sollte dann, wenn die Allergie festgestellt wurde, mal einen Arztbrief geben und eine Erstversorgung mit einem Notfall-Pen. Man kann im Prinzip auch einen Hauttest machen oder einen Intrakutantest. Das, was man früher gemacht hat, die Stichprovokation, ist heute obsolet. Ich würde aber empfehlen, solche Patienten, wenn man sie hauttesten möchte oder interkutan testen möchte, eher an ein Allergiezentrum zu überweisen, es nicht unbedingt in der allgemeinmedizinischen Praxis durchzuführen. Dann haben wir noch ein Thema, das sind die Medikamentenallergien. Da ist auch wiederum wichtig eine genaue Anamnese. Das heißt, kann es bei diesem Exanthem nicht vielleicht auch um ein Virusexanthem gehen? Könnte es eine infektassoziierte Urtikaria sein? Manche Medikamente machen per se gastrointestinale Nebenwirkungen. Es muss also nicht immer gleich eine Medikamentenallergie sein. Es gibt auch Intoleranzen und es gibt auch Nieren- und Leberinsuffizienz, wenn also das Medikament vielleicht von der Dosierung her nicht entsprechend angepasst wurde. Auch für die Medikamentenallergie gilt, nicht gleich am nächsten Tag testen, sondern erst 4 bis 6 Wochen nach dem Ereignis. Im Labor den entsprechenden IgE-Antikörper anfordern und die Hauttestung und Provokationstestung, da würde ich wiederum empfehlen, Zuweisung in ein Allergiezentrum. Welche anderen Allergieparameter außer IgE-Bestimmungen gibt es jetzt im Labor noch? Was kann man sinnhafterweise noch dazu anfordern? Das eine haben wir schon erwähnt, die Tryptase. Tryptase ist ein Enzym, das während der allergischen Reaktion aus den Mastzellen freigesetzt wird. Es ist dann mehrere Stunden erhöht und, haben wir schon gesagt, wenn jemand von Haus aus hohe basale Tryptase-Werte hat, dann ist das an sich ein Risikomarker, dass dieser Patient zu anaphylaktischen Reaktionen neigt. Bei der systemischen Mastozytose ist die Tryptase auch erhöht. Histamin wäre ein Thema, ist ja einer der Mediatoren, die freigesetzt werden. Lässt sich allerdings nicht sehr gut bestimmen. Es ist extrem instabil, ist nur einige Minuten erhöht und die Bestimmung ist meistens nicht sehr aussagekräftig. Da macht die Diaminoxidase, kurz DAO, wesentlich mehr Sinn. Das ist ein Enzym, das die Histaminkonzentration im Blut senkt. Das heißt, wenn die DAO vermindert ist, kann man davon ausgehen, dass das Histamin bereits erhöht ist. Ein weiterer Parameter ist das ECP, eosinophil-cationic protein. Das wird während einer allergischen Reaktion aus den eosinophilen Granulozyten freigesetzt, sagt aber nichts aus, um welches Allergen es jetzt geht. Diese alle nicht. Ja. Gut, noch ein bisschen was zum Thema Histamin. Hier wird ja immer gefürchtet, was kann Histamin freisetzen und was kann da alles passieren? Das eine, was wir heute wissen, ist, dass zu den Histaminliberatoren, die Röntgenkontrastmittel und Mittel, die zur Narkoseeinleitung verwendet werden, gehören können. Und dass es auf der anderen Seite eine ganze Menge Medikamente gibt, die die Diaminoxidase blockieren. Und das führt natürlich dann auch wiederum zu einer Erhöhung der Histaminspiegel beim Patienten. Ja, last not least, macht es Sinn, bei einem Allergieverdacht zu screenen? Ja, es macht an sich Sinn. Man sollte eben die häufigen Dinge bedenken. Asthma und Rhinitis saisonal auf Pollen und Hausstaubmilben bei den perennialen, die Hausstaubmilben, Schimmelpilze und die Haustiere. Beim atopischen Ekzem einen Screen auf Nahrungsmittel und Hausstaubmilbe und bei den Nahrungsmittelallergien schauen, was ist jetzt wirklich im Erwachsenenalter relevant und was ist für die Kinder wichtig. Nicht ausreichend sind so Zuweisungen, auf denen steht Diagnose Allergie, Rast und Brist erbieten. Da weiß das Labor dann nicht wirklich, was es tun soll. Und auch nicht gut ist, wenn man jetzt mehr als 10 Mix-Einzel-rekombinante Allergene anfordert. Hier kommen wir dann ein bisschen in eine Abrechnungsproblematik hinein. Gut, ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte mich auch noch bei 2 sehr lieben Kolleginnen von mir bedanken. Einmal bei der Frau Dr. Enzenberg und einmal bei der Frau Professor Verena Niederberger. Die beiden haben mir einige ihrer Präsentationsfolien überlassen. Ja, Dankeschön.